Ten ten tere, ten ten tere, ten ten tere, ten tere, tere, tere. Willkommen
bei Vorerst für immer.
Das ist unser neuer Podcast.
Unser neuer Podcast, kannst du es glauben?
Ja, wir haben uns gedacht, wir versuchen unsere noch sehr kurze Ehe zu zerstören, indem wir miteinander arbeiten.
Hat schon fast geklappt vorgestern.
Hat schon fast geklappt, kleiner Spoiler, aber dazu mehr später. Möchtest du dich mal vorstellen oder soll ich dich vorstellen?
Stellst du mich vielleicht vor?
Also, dein Name ist Roland.
Ich bin der Roland.
Roland ist natürlich
auch genannt
nicht
Rolli, Rolex.
Rolli-Rakete,
Rollator, Rolls-Royce.
Das ist natürlich nicht dein echter Name, das ist dein Undercover-Name. Dein,
wer weiß.
Kosename. Mhm. Eigentlich ist es der Name.
Das ist mein Kosename.
Im Bett nenne ich dich Roland. Nein, also eigentlich ist es der Name des Hundes, den wir adoptieren wollen in Zukunft. Aber wir haben uns gedacht, oder ich habe mir gedacht, wir können diesen Namen, weil er einfach so gut ist, einfach direkt verwenden. Deswegen willkommen Roland.
Vielen Dank. Passt auch gut zu mir, finde ich, Roland.
Ich finde auch, das ist sehr gut, vor allem zu deinem Alter. Ja. Es geht schon los. möchtest du dich vielleicht mal vorstellen?
Ja, ich bin Roland. Ich bin, ihr kennt mich als Herz-Emoji, als Schrimp-Emoji, als Kartoffel-Emoji.
Olive, auch gern verwendet.
Ihr kennt mich als Maultäschlemann. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich den ganzen Podcast einfach auf Schwäbisch machen soll. Wir können vielleicht mal eine Abstimmung dann noch machen, die Tage.
Können wir machen. Gib mal ein Example. Mach mal einen Podcast, bitte auf Schwäbisch.
Zum Beispiel hätte ich jetzt gesagt, Hallöle, ich bin's der Roland. Wir machen heute einen Podcast. Da geht's um unsere Beziehung, aber es geht auch um unsere Ehe. Wie wir sie uns vorstellen, die Ehe.
So. Danke, das hat gereicht. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr das nicht wollt.
Bitte tut's.
Es ist ein bisschen ein Laber-Podcast, muss man ehrlich zugeben. Und es braucht wahrscheinlich nicht noch einen Laber-Podcast von einem Paar in einer heterosexuellen Beziehung.
Naja, ich finde, Janet Roach und Martin haben schon eine ordentliche Lücke hinterlassen, die wir jetzt füllen können.
Das stimmt, das stimmt. Und er war ja auch anonym.
Auch ein Roland.
Ja, Charlotte Roche ist mir voll lange gefolgt. Wir haben uns gut verstanden, wir hatten eine kleine Internetfreundschaft. Und dann ist sie mir entfolgt. Ich weiß nicht, warum. Wir haben uns einfach auseinandergelebt.
Können wir Martin mal fragen.
Sind die eigentlich noch zusammen?
Keine Ahnung.
Na egal. Es soll jetzt ja nicht um Charlotte Roche und Martin gehen, sondern um mich und Roland. Roland und mich. Worüber reden wir in diesem Podcast?
Naja, es ist ja so. Es hat sich, glaube ich, rumgesprochen, bei deinen Followern zumindest, dass wir demnächst heiraten, beziehungsweise wir haben standesamtlich schon geheiratet, werden aber im September noch eine kleine oder große Party machen. Und ich glaube, es gibt einfach unfassbar viele Fragen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt die Expertinnen und Experten für diese Fragen sind, aber wir tun einfach so und versuchen euch einfach so ein bisschen mitzunehmen. So, warum heiraten wir? Wie stellen wir uns die Ehe vor? Wie stellen wir uns überhaupt auch unsere Beziehung vor? Wie leben wir die Beziehung? Dann alles natürlich, was um die Ehe und um die Hochzeit drumherum passiert. Also was passiert eigentlich, wenn man verheiratet ist? Können wir dann endlich Steuern sparen?
Ehevertrag, Testament, all die trockenen Themen kommen auch neben den vielen guten Jokes.
Wird richtig spannend.
Ja.
Dann natürlich auch Hochzeit, die Feier. Mhm. Was muss man alles beachten? Was beachten wir? Worauf kommt es uns dabei an?
Exklusive juicy Details, die es nur hier geben wird.
Exklusiv.
Exklusiv auf allen Plattformen.
Genau. Und dann, ja, vielleicht auch ein bisschen nochmal einen Rückblick. Wie hat es für uns funktioniert? Wie hat es sich angefühlt? Würden wir es wieder so machen? So, also einfach rund um unsere Hochzeit um unsere Ehe einfach so erklären oder euch erzählen, wie wir es uns vorstellen und wie es dann auch gelaufen ist.
Genau, und limitiert ist die Podcast-Serie auf 5 Folgen. Also das ist jetzt kein Podcast, den es ewig geben wird.
Vielleicht gibt es auch nur 3, wenn ihr nicht zuhören wollt und wir keine Audience haben.
Da passt aber auch eigentlich der Titel ganz gut rein, Vorerst für immer. Wie sind wir auf den Titel gekommen? Weil wir uns gedacht haben, so, jetzt beantworte ich die Frage, die ich dir gestellt habe.
Naja, vielleicht den Prozess einmal kurz beschreiben. Also es war ja klar, wir wollten einen Podcast über Ehe machen und über unsere Hochzeit. Gleichzeitig natürlich diese ganzen Fragen, die dazu im Raum stehen, so wie passt eine Ehe eigentlich zu uns, passt die zu dir, zu deinen, unseren Werten.
Die vielen Ambivalenzen, die man da auch hat aus feministischer Perspektive.
Genau. Und so dieses, ja, bis in alle Ewigkeit, bis dass der Tod euch scheidet und so, ist schön gedacht, aber wenn man in die Statistiken reinschaut, wird halt irgendwie jede zweite Ehe heutzutage geschieden und dann ist es vielleicht auch ein bisschen unrealistisch. Und das heißt nicht, dass wir unromantisch sind, aber wir wollen einfach die Ehe als was verstehen, was was ein Prozess ist, den man selber gestaltet. Und dann haben wir uns hingesetzt an unseren Küchentisch, haben nicht mal einen richtigen Zettel genommen, sondern einen Briefumschlag,
ja,
wir haben einfach Wörter draufgeschrieben, die uns random eingefallen sind und irgendwie
ist das. Das war ein Prozess von 10 Minuten, dann hast du jetzt für immer in den Raum geworfen und ich habe draus vorerst für immer gemacht.
Irgendwie sowas, ja.
Genau, wir hatten noch ein paar andere Titel, müssen wir mal auf den Briefumschlag schauen.
Wir haben ihn aufgehoben.
Wir haben ihn aufgehoben. Ja. Der kommt dann in so einen eingerahmt wird, der ist der erste Dollar, den man verdient mit einem Kaffee. Wir haben uns für diese Folge so ein bisschen die Leitfrage gestellt, braucht eine Beziehung überhaupt eine Ehe und macht eine Ehe eine Beziehung überhaupt komplett? Also man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, oder viele Personen haben so ein bisschen diesen Druck, dass sie das Gefühl haben, so sie sind keine richtige Familie oder sie haben keine richtige Beziehung, wenn sie nicht verheiratet sind. So. Vielleicht mal vorweg, warum haben wir uns überhaupt dazu entschieden, zu heiraten?
Ja, also um die Leitfrage schon mal vorweg irgendwie so ein bisschen zu beantworten ist, ich würde sagen, nein, eine Beziehung braucht keine Ehe. Für mich ist es so ein nice to have, aber kein must have sozusagen. Bei uns war es aber, das ist zumindest meine Perspektive, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber wir hatten relativ früh, nachdem wir uns kennengelernt haben, schon so voll. Ich meine, das haben wahrscheinlich die meisten Paare, wenn sie sich kennenlernen. Aber bei uns war es irgendwie sehr stark. So dieses Gefühl, ja, wir haben uns gefunden irgendwie, ja, so. Und
das
und
sind die Hormone, gell?
Ja, ich weiß eh, aber ja. Aber irgendwie, wir waren uns sehr schnell einig, dass wir irgendwie in welcher Form auch immer so sehr gerne hoffentlich sehr viel Zeit miteinander verbringen wollen. Wir sind manchmal sogar so ein bisschen plötzlich traurig, weil wir denken, wir haben uns erst zu spät kennengelernt, jetzt haben wir nur noch 40 Jahre oder 50 Jahre.
Also, was ich ja immer gut finde und was in unserer Beziehung wirklich 100% der Fall ist, ist, dass wir schon so ziemliche Brudis sind. Also wir hängen einfach gern miteinander ab, wir haben gemeinsame Hobbys, wir spielen gern miteinander, das hört sich ein bisschen falsch an, aber ich meine es überhaupt nicht zweideutig. Also wir sind einfach ein bisschen Brudis und ich finde, das war für uns so von Anfang an klar, so dass wir einfach so ein Team sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so das Konzept Ehe für mich und heißt nicht, dass es das nicht ist, wenn es keine Ehe gibt. So, also ich würde diese Einstiegsfrage auch definitiv mit Nein beantworten. Ja. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Ehe nicht für alle was ist. Also ich glaube auch viele Menschen, für die ist eine Ehe auch einfach gar nichts. Also,
die brauchen es nicht oder das beschränkt die vielleicht.
Genau,
auch
also
so.
Fühlt sich vielleicht auch einfach nicht gut an. Es ist schon krass. Ja. Also ich muss auch sagen, so kurz vor der standesamtlichen Hochzeit.
Hast du mal kalte Füße bekommen?
Nicht kalte Füße.
Hast kalte Füße bekommen, Hakum. Jetzt kann ich sagen.
Ich war einfach extrem nervös. Es war einfach schon dann in dem Moment eine krass große Entscheidung. Wir haben jetzt am 1. Juli standesamtlich in Kopenhagen geheiratet, dazu mehr in weiterer Folge. Aber ich habe schon davor so, ja, es war einfach richtig krass, so das Gefühl. Es ist halt, wie mein Gehirn große Entscheidungen verarbeitet und da gehört schon noch dazu, dass ich einfach so Respekt hatte und sehr, sehr nervös war. Und direkt nach der Hochzeit ist das so abgefallen. Aber um jetzt wieder darauf zurückzukommen, ich glaube, nicht für alle Menschen ist das was so. Und ich glaube aber eben, um das jetzt abzurunden, für mich war das so von Anfang an klar, so ich möchte ein krasses Team mit dir sein und ich möchte, dass wir einfach so Brudis for life sind. Und vielleicht jetzt nicht for life, weil vorerst für immer, aber jetzt vorerst mal for life.
Für die nächsten 2-3 Jahre so.
Ich sage immer 10 Jahre und du sagst 5 Jahre. Vorerst for life könnte der Name von der Extension von diesem Podcast dann sein. Staffel 2.
Das ist eine KI-Übersetzung.
Genau.
Na, aber ich glaube schon, dass genau das, was du gesagt hast, dass wir schon beide relativ autonome Personen sind. So, und wir natürlich weiter, du sollst du und ich soll ich sein, aber wir halt relativ früh uns einig waren, dass es da eben auch irgendwie so ein Wir geben soll. Und dass es wir halt nicht nur so, ja, jetzt sind wir halt zusammen und morgen sind wir vielleicht nicht mehr zusammen, sondern dass wir das irgendwie auf so ein Fundament stellen irgendwie.
Ja,
so
total.
Ich glaube, das war so ein bisschen die Idee. Und halt auch so ein bisschen Familie, weil wir halt, ich glaube schon beides so auch Familienmenschen sind in einer Art, also Chosen Family auch.
Ja.
So quasi.
Man kann Familienmensch sein, ohne Kinder zu haben und auch ohne Kinder zu wollen.
Richtig.
Ich glaube, das ist immer so ein bisschen ein Vorurteil Paaren ohne Kinder gegenüber, dass sie jetzt nicht so Familienmenschen sind. Aber sind wir voll. Wir sind so ein krasses Rudel.
Volles Rudel.
Mit der Mali, Zukunft auch mit Roland, also Roland. und deswegen, ja, sehe ich genauso. Ja. Und es war auf jeden Fall eine romantische Entscheidung bei uns, auch weil wir Bock einfach auf ein großes Fest hatten. Mhm. Ich meine, es gibt halt, das ist eh schade, dass es halt keine anderen Gelegenheiten gibt, wo man alle Menschen an einen Ort kriegt, dass es halt erst eine Hochzeit sein muss, dass diese Menschen von überall auf der Welt irgendwie dahin kommen. So.
Aber hatten wir wirklich von Anfang an so Bock auf ein großes Fest? Weil ich erinnere mich schon.
Stimmt. Ja,
also wir hatten schon auch immer so gesagt, wenn wir früher schon über Heiraten und über Ehe geredet haben, so, wir hätten eigentlich voll Bock, verheiratet zu sein, einfach ein Ehepaar zu sein, aber wir haben gar nicht so richtig Bock drauf, auf das Ganze drumherum.
Stimmt, und wir wollten klein heiraten.
Und Dings. Wir wollten eigentlich ganz klein.
Und dann haben wir die Leute angerufen und ihnen gesagt, dass wir verlobt sind und alle haben so süß reagiert. Mhm. Also ich glaube, mein Bruder war fast der Süßeste, der hat so geweint, das war so lieb. Ganz, ganz mausig.
Liebe Grüße an meinen Schwager. Der Schwager.
Und erst wie die Leute sich so gefreut haben und so lieb waren, waren wir so, ja, eigentlich wäre es halt voll schön, ein Fest zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, lass uns ein Fest machen. Und jetzt hatten wir eben die standesamtliche Hochzeit ganz klein, nur mit 2 weiteren Personen. Und das Fest im September wird dann größer. Ja. Nicht riesig, also jetzt nicht so Persian Wedding mit 200 Leuten, sondern um die 80, 85.
Ja.
Wenn wir aber über ihr sprechen, muss man ja auch so ein bisschen drüber sprechen, was das denn eigentlich für eine Institution ist und was sie auch bisher war. Und ich meine, diese Institution Ehe hat sich ja auch die letzten Jahrzehnte so ein bisschen verändert so. Also wenn man sich anschaut irgendwie, wann war das? 1977 wurde erst die Hausfrauenehe abgeschafft, die rechtliche Hausfrauenehe, also wo der Mann bestimmen durfte, dass die Frau zu Hause bleibt oder ob sie arbeiten gehen
darf.
Ja. Genau. Und in Österreich galt der Mann bis 1975 als rechtliches Familienoberhaupt. Und heute erst, also
unser Familienoberhaupt ist übrigens die Mala.
Das ist wirklich ganz klar. She's the boss. Genau. Also die Ehe hat sich als Institution und rechtlich verändert, aber natürlich sind Rollenbilder immer noch nicht. Ja, ich würde nicht sagen, nicht up to date.
Ja.
Nicht im Jahr 2026 angekommen.
Ja.
Und deswegen, lass uns mal so ein bisschen eintauchen, was denn eigentlich die Ehe so bisher bedeutet hat. Weil ich glaube, viele assoziieren eben mit einer Ehe so unmittelbar eine patriarchale Institution. Und ich glaube, Teil dieses Podcasts ist ja auch ein bisschen das so aufzuarbeiten und auch diese Frage zu beantworten, ist sie das denn noch?
Ja, also ich meine, grundsätzlich ist eine Ehe einfach mal ein Vertrag zwischen zwei Personen, die einfach sagen, wir gehen bestimmte Rechte und bestimmte Pflichten ein.
Und eigentlich ist eine Ehe auch nicht romantisch.
Ist
eine
Hochzeit ist romantisch,
aber eine Ehe ist rechtlich. So.
Das ist einfach, ich sag dir, wenn es dir schlecht geht, dann habe ich die Pflicht, nicht nur, weil ich Lust drauf habe, sondern weil ich muss, dich zu unterstützen und andersrum.
Und das ist ja auch, wir sprechen heute nicht über den Ehevertrag, darüber geht es in einem eigenen Blog sehr detailliert weiter, aber eine Ehe ist ja auch ohne Ehevertrag auch ein Vertrag, den man schließt.
Genau.
Genau. Der Vertrag, den einem der Staat gibt.
Genau.
Es war ja auch historisch so, dass Frauen immer eigentlich schon von eigener Vermögensbildung ausgeschlossen waren. Also sobald eine Frau eine Ehe eingegangen ist, ist ihr Eigentum, ihre Vermögenswerte, alles in den Mann übergegangen. Und der Mann hat halt über alles verfügt. Und den Frauen ist halt Erbe und Erwerb verwehrt geblieben. So, das war halt so die Ehe bisher. Also vor allem ein Rechts- und Vermögensinstrument und jetzt überhaupt kein Liebesbeweis. Und man hat natürlich als Ehepaar Eigentum, Erbschaften und so weiter alles abgesichert für die Nachkommen. Das war ja auch vor allem, man ging ja davon aus, als Ehepaar hat man Kinder und man erwirtschaftet gemeinsam was, gehört aber natürlich alles nur dem Mann. Und das bekommen dann die Kinder. Und man hat ja auch Ehen früher, passiert ja immer noch wahrscheinlich am Land, Ehen geschlossen, um halt Land und Macht auszubauen, um Unternehmen, politischen Einfluss größer zu machen und so weiter und so fort. Also Ehen haben eigentlich immer schon wenig mit Liebe so zu tun gehabt. Das ist ja jetzt eher was Modernes, dass die Liebe dazugekommen ist.
Ja. Auch, ich meine, es ging ja damit auch schon los, dass früher wurden die Töchter wurden versprochen und dann musste man den Vater um Erlaubnis fragen und was weiß ich. Also es hat schon sehr viel mit Zusammenlegen von Macht, zum Zusammenlegen von Familienvermögen, von Familienmacht und so weiter zu tun gehabt.
Und man könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, so die Ehe schränkte Frauen ein, aber die Sache ist, Frauen waren, also das Problem war eigentlich nicht die Ehe, sondern
die waren sowieso eingeschränkt.
Eben, also die grundsätzliche soziale und gesellschaftliche Stellung von Frauen, weil sie ohne einen Ehemann eben viele Dinge nicht hatten und mit einem Ehemann auch nicht. Also das Problem ist am Ende die patriarchale Struktur, die unabhängig von einer Ehe überall gewaltet hat und immer noch waltet.
Ja, ja. Und jetzt ist die Zeit ein bisschen vergangen und natürlich hat sich viel geändert, gesellschaftlich, rechtlich, sozial. Aber natürlich trotzdem ist die Ehe, dieses Konstrukt basiert eben immer noch auf dieser patriarchalen Grundidee. Und ich glaube, deshalb ist die Ehe als solche auch jetzt aus einer feministischen Perspektive nicht unumstritten. Also ich glaube, es gibt sicher Leute da draußen, die sich fragen, Moment mal, die Maddie, die ist doch sonst immer so feministisch, wie kann es denn sein, dass die jetzt heiratet?
Wird also, auch in diversen Foren geschrieben. Ja,
wird in Foren geschrieben, wird in Kommentaren geschrieben. Warum, also wie geht's zusammen? Wie geht diese patriarchale...
Möchte ich irgendwann mal Witwe sein? Nein, Spaß. Ich habe keine bessere Überleitung gefunden zu einem sehr, sehr wichtigen Thema, was wir historisch noch ausgeklammert haben. Nämlich, dass eigentlich die Witwen die waren, die gewonnen haben.
Das stimmt.
Also das waren einfach wirtschaftlich die unabhängigsten Frauen, weil sie haben mit dem Tod ihres Gattens, ihres Ehemannes, ihre Handlungsfähigkeit zurückerlangt und konnten dann über dieses Vermögen verwalten. Also eigentlich Witwen waren the shit. Und da gibt es eine ganz, ganz bekannte Witwe, Witwe Clicquot. Kennst du den Champagner Veuve Clicquot?
Den kenne ich, ja.
Witwe Clicquot habe ich noch nie gehört. Die Geschichte ist krass. Okay. Also, die Witwe Clicquot war Barbe Nicole Clicquot. Sie hat von 1977 bis 1866 gelebt. Und sie war eine der bekanntesten Unternehmerinnen der Geschichte. Sie hat mit 21 Jahren ihren Mann François Clicquot geheiratet. Und der ist dann aber mit 27 schon gestorben. Das heißt, sie waren 6 Jahre verheiratet, dann war sie Witwe.
Gut vorher, und, würde ich sagen, in dem Fall.
Ja, und sie hat halt das Weingut und alles bekommen. Und anstatt es zu verkaufen oder halt einen männlichen Verwandten drauf anzusetzen, hat sie einfach die Leitung übernommen, was halt damals, ich meine, sie ist 1777 geboren, ungewöhnlich war für eine Frau. Und sie hat dieses Champagnerhaus zu dem gebracht, was es heute eigentlich ist. Das finde ich so krass, geil.
Wusste ich nicht.
Und ja, wusste ich auch nicht. Sie hat eben daraus eine internationale Marke gemacht. Sie hat ihre volle Geschäftsfähigkeit zurückverlangt. Sie hat Verträge abgeschlossen, sie hat Mitarbeitende geführt und sie hat das Unternehmen eigenständig geleitet. Und sie ist eben bis heute die Namensgeberin, also es heißt ja Veuve Clicquot de Champagne und Veuve bedeutet auf Französisch Witwe.
Ach krass.
Veuve, Veuve, Veuve.
Und was heißt das jetzt für mich? Soll ich mir ein paar riskante Hobbys zulegen, anfangen zu rauchen, so...
Nein, ich finde das krass so, dass das erst passieren muss, so dass halt erst der Mann weg sein muss, dass die Frau dann halt die Rechte bekommt. Also vielleicht ist es ja die Lösung für die Zukunft, dass es einfach keine Männer mehr gibt. Ich meine, an manchen Tagen wünsche ich mir das, I'm gonna be honest. Aber nein, das wollte ich noch mit einwerfen als spannend. Historischen Fun Fact, weil wir sind ja auch ein Geschichte-Podcast. Ja. Nicht nur ein Laber-Podcast, ja. Aber zurück zum Thema eben, was bedeutet das heute? Was ist eine Ehe heute?
Na, ich glaube, also grundsätzlich die Idee von einer Ehe, so wie sie im Gesetz drin steht, wie viele Leute sie auch heute noch leben, ist weiterhin nicht mehr 1777, aber sie ist patriarchal. So, sie sorgt dafür, dass möglicherweise davor schon bestehende Ungleichheiten zwischen, jetzt um in einem heteronormativen Bild zu bleiben, zwischen Mann und Frau, dass die sich eher noch verhärten. Klassischerweise, dass viele unbezahlte Arbeit eben weiterhin von den Frauen ausgeübt wird. Wirtschaftliche Abhängigkeit wird häufig nicht reduziert, was ja eigentlich der Fall sein sollte, sondern wird sogar noch verstärkt. Rollenbilder werden verstärkt teilweise durch die Ehe. Also so dieses klassische Bild, der Mann ist der Versorger. So.
Und oft auch erst, wenn man zusammenzieht. Also es gibt ja ganz viele Studien zum Thema Care-Arbeit auch und Gleichberechtigung. Und es gibt ja diesen sogenannten Traditionalisierungseffekt, also dass oft Paare am Anfang ihrer Beziehung so gleiche Werte haben und dann erst im Laufe der Beziehung, wenn sie zusammenziehen oder Kinder kriegen oder heiraten, dann in so klassische, traditionelle Rollen zurückfallen. Und ich glaube, das sehen ganz viele Menschen auch in ihrem Umfeld, gerade wenn Kinder kommen. Voll. Dass man sagt, so die wokesten Paare, die so die krasseste, gleichberechtigste Beziehung haben, die fallen dann in diese Geschlechterrollen. Und das heißt auch nicht, dass die dann schuld sind. Oder also das liegt ja auch an den Strukturen natürlich, die oft dann Paare wieder, so wie Motherhood Penalty und so weiter, die halt Paare dann da reinzwingen. Aber dieses Gender Equality Paradox, das ist der englische Name dafür, ist schon sehr spannend. Und das kann ich schon auch sehr viel beobachten. So. Ich glaube, ganz viele Themen müssen im besten Fall vor einer Ehe, egal ob man heiratet oder nicht, halt besprochen werden und immer wieder auch evaluiert werden. Also ich finde, Care-Arbeit, Mental Load ist so eins der guten Themen. Wer organisiert den Alltag? Wer denkt mit? Wer trägt Verantwortung? Wer macht was? Und das ist, glaube ich, einer der größten Konfliktquellen in sehr, sehr vielen Beziehungen.
Ja, aber meinst du, dass es verstärkt wird? Also wenn, meinst du, es gibt zum Beispiel Paare, die vorher, man ist zusammen, man wohnt auch zusammen, man hat eine Beziehung, in der es funktioniert, dass es dann, sobald man heiratet, durch die Ehe verstärkt wird, dann so ein Ungleichgewicht? Und wenn ja, woran liegt es? Ist es dann so, dass man sich dann ausruht sozusagen, weil man denkt, jetzt habe ich ja alles erreicht, jetzt habe ich die Schäfchen im Trockenen? Oder wie würdest du das einschätzen?
Also ich glaube, der prägnanteste Marker sind tatsächlich Kinder, weil da einfach vieles aus dem Ungleichgewicht gebracht wird und das einfach sehr, sehr herausfordernd für sehr, sehr viele Paarbeziehungen ist. Ich glaube aber generell liegt es auch daran, dass ja eben die Kräfte, die von außen wirken, einen immer wieder in diese Rollen auch bringen. So, also zum Beispiel eben, wer wird denn angerufen, wenn es um die Pflege von Verwandten geht? Wer wird denn angerufen, wenn es um ein Geschenk für eine Freundin oder einen Freund geht? Also diese sozial zugeschriebenen Rollen, die... Das ist ja wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, dass die ja auch von außen immer wieder bestätigt werden wollen. Und da muss man halt aktiv dagegen arbeiten. Aber auch das Leben ändert sich ja. Also viele sagen ja dann, wenn sie eine Ehe geschlossen haben, dass sie dann vielleicht einen gemeinsamen Wohnsitz begründen oder vielleicht ein Haus bauen oder so. Also es gibt ja Dinge, die jetzt nicht zwangsläufig an eine Ehe geknüpft sind, aber eine Ehe ist so ein Schritt in so einer Beziehung.
Und es gibt schon auch, glaube ich, äußere Faktoren. Also zum Beispiel ein ganz einfacher, so steuerlich. Ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt, aber in Deutschland gibt es ja das Ehegattensplitting. Will ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist in Deutschland steuerlich für verheiratete Paare sehr gut, wenn eine Person sehr viel und eine sehr wenig verdient. Und häufig, in der Mehrheit der Fälle, ist wahrscheinlich vorher der Mann der mehr verdient. Und wenn man dann verheiratet ist, ist es eben auch gut so. Und dann verhärtet sich oder verstärkt sich dieser Effekt natürlich, dass es wirtschaftlich besser ist, wenn der Mann die Erwerbstätigkeit oder die Person, die vorher schon mehr verdient hat, die Erwerbstätigkeit übernimmt und die andere Person dann eben zurücktritt und mehr Care-Arbeit, unbezahlte Arbeit übernimmt. So, und das verstärkt diesen Effekt einfach noch.
Und ich glaube, das ist auch was viele so ein bisschen unterschätzen. Also wir haben ja schon so über die historischen und die, also rechtlich sind wir jetzt auch nicht so ins Detail gegangen, aber eben, dass viele halt die rechtlichen Folgen einer Ehe auch unterschätzen, was es für sie bedeutet, steuerlich und aber auch gesellschaftlich natürlich, was die Konsequenzen sind. Werbung. Ich bin mega froh, dass wir so einen coolen Sponsor für die heutige Folge bekommen haben, vor allem, weil das ja auch ein krasser Vertrauensvorschuss war. Dieser Podcast ist neu.
Vor allem ist es ein Vertrauensvorschuss an mich, weil bei dir wissen die Leute ungefähr, was auf sie zukommt. Ich bin die Blackbox hier.
Genau.
Danke auch von meiner Seite.
Danke auch von deiner Seite aus. Und zwar unterstützt uns heute InnoNature. Das ist ein deutsches Unternehmen, die Gesundheitsprodukte herstellen. Ich persönlich verwende die Produkte schon seit super vielen Jahren. Ich habe die über eine TikTokerin gefunden, die hat das empfohlen. Das war keine Werbung damals. Und ich habe mir das dann damals bestellt, weil ich war sehr, sehr desperate. Und verwende die jetzt eigentlich seit Jahren. Also wirklich durchgehend. Und zwar Mönchspfeffer in Tropfenform und rotes Macka in Tropfenform. Das ist das Zyklus-Set von InnoNature. Das ist 100% natürlich, vegan, tierversuchsfrei, hat extrem hohe Qualität. Und ich persönlich schwöre wirklich drauf. Ich finde dieses Zyklus-Set mega gut, weil es mir extrem mit meinen Brustverspannungen hilft. Ich habe einfach eine extrem schmerzhafte Brust, vor allem in der zweiten Zyklushälfte, und mir hilft das extrem. Es gibt aber auch ganz viele andere Produkte.
Nämlich die Produkte Menstrual Balance und Period Support. Insgesamt macht InnoNature eben Produkte in verschiedenen Kategorien, sogenannte Essentials, Produkte, die nennen sie Immune, Beauty, Head and Soul, Female, Mom Journey, Inner Flow oder Active.
Und wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, könnt ihr das mit dem Rabattcode VFI10, also wie vorerst für immer, aber abgekürzt VFI10. Und den Link findet ihr in den Shownotes. Und mit diesem Code spart ihr 10% auf alles. Werbung Ende. Stichwort Care-Arbeit und Mental Load. Würde ich kurz einsteigen in unser wiederkehrendes Format. Da, Streit der Woche. Also ich glaube, auf Social Media werden wir oft so als Paar wahrgenommen, dass
Wir streiten niemals.
Nein. Wir sind perfekt.
Ja, wir kuscheln jeden Tag.
Also dieser Podcast hätte fast nicht stattgefunden, weil wir einen riesen Streit hatten. Dein Vater hat lustigerweise irgendwie letzte Woche noch gefragt, ob wir schon einen Ehekrach hatten. Und ich noch so, nein, dafür war noch gar keine Zeit. Und
Zwei Tage später
hat mein lieber Schwiegervater das halt oft prophezeit. Und wir hatten einen riesengroßen Streit. Und da ging es unter anderem
um diesen Podcast und
den Mental Load drumherum.
Ja.
Also es ging darum, dass ich mehr vorbereitet hatte. Das ist so.
Natürlich.
Und aber da kamen dann natürlich dann auch andere Themen dazu, nämlich, dass ich auch das Gefühl habe, für die Hochzeit mehr zu organisieren und zu tun. Und da führte eines zum anderen und wir gehen jetzt gar nicht so ins Detail, aber unser letzter Konflikt, da ging es auch wieder mal um Care-Arbeit.
Ja.
Mental Load.
Ja, true.
Was ich überhaupt spannend finde bei dem Thema ist, da gibt es ein ganz tolles Buch, die Mental Load-Falle. Was ich so spannend finde, ich habe ja vorher gerade gesagt, dass eben dieser Traditionalisierungseffekt, dass der oft eintritt, eben wenn man zusammenzieht, heiratet, Kinder kriegt und so weiter und so fort, dass zum Beispiel bei gleichgeschlechtlichen Paaren das in der Regel viel, viel besser ist, auch schon vor Kindern und vor einer Ehe, also dass sie generell eine bessere Aufteilung von Mental Load haben, aber dass auch bei gleichgeschlechtlichen Paaren, sobald ein Kind in die Beziehung kommt, das auch kippt und dass dann eine Person mehr in eine traditionelle oder beide Personen traditionellere Rollen übernehmen, also eine Person mehr Care-Arbeit übernimmt und die andere Person mehr in diese bisher traditionell geprägt männliche Rolle fällt. Soll ja losgelöst sein von Gender. Gender is a construct. Aber das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass eben gleichgeschlechtliche Paare den Heteros viel voraus haben, aber auch sie werden irgendwann eingeholt von diesen Effekten.
Aber zurück zum Streit der Woche, zu unserer neuen Lieblingsrubrik von unseren, nein, eigentlich nur die zweite Lieblingsrubrik.
Die Lieblingsrubrik, soll man das schon sagen?
Nein.
Okay, kommt noch.
Bitte nicht. Aber zurück zum Streit der Woche, es war auf jeden Fall einfach so, wir waren irgendwie so, es war eh schon ein blöder Tag, insgesamt sind so ein paar blöde Sachen passiert an dem Tag und dann waren wir abends noch draußen, wollten eigentlich nur noch was trinken.
Ich war mega sad, weil ich erfahren habe, dass meine 6 Jahre alten Geigenfeigen alle komplett verwelkt sind in meiner Wohnung in Wien.
Ja.
Komplett kaputt. Ich habe geweint.
Es war generell ein schlechter Tag. Und ich wollte dann abends einfach nur so, weil wir wussten so, in 2 Tagen nehmen wir die erste Folge von unserem Podcast auf. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht so der Medienprofi wie du. Und wollte dann einfach mal so quatschen. Gar nicht so sehr drüber, worüber wir reden, so einzelne Themen, wie bauen sie es auf oder so, sondern einfach so wie stellst du es dir vor, wie soll der Flow sein vom Podcast? Ja, Gesprächskultur, sollen wir funny sein? Ich meine, wir sind nicht funny, wenn man ehrlich ist, aber
speak for yourself.
Ja, aber so, ja, wie wollen wir es angehen?
Und dann führt der eines zum anderen. Ich habe dann so gesagt, ja, ich würde jetzt das nicht so konzeptionalisieren, ich würde es ein bisschen offen halten, es führt dann eh meistens eins zum anderen und habe dann so ein bisschen die Themen, die wir besprechen wollten, aufgezählt und du hast einfach was ganz anderes gemeint.
Ich habe mich missverstanden gefühlt, ich habe einfach gedacht, so, ich wollte da überhaupt nicht zum Ausdruck bringen, dass ich mir jetzt ein Skript schreiben möchte für den Podcast, was wir dann ablesen oder so, sondern ich wollte einfach nur mal so den Flow quasi besprechen oder einfach so die Grundvorstellung von, wie so eine Folge ablaufen soll. Einfach so als lockeres Abendgespräch und nicht als Workmeeting. Und ja, die gegenseitigen Verständnisse von diesem Gespräch sind ein bisschen auseinandergegangen.
Genau. Und dann ist noch was passiert zu Hause. Also wir haben dann eigentlich das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und sind nach Hause gefahren. Ich war auch so, ich hatte einfach keine Energie auch zum Streiten. Und dann waren wir zu Hause und haben Karten gespielt und dann war ich etwas ruhiger. Und dann hast du mich gefragt, wie es mir geht oder was los ist, hast du mich gefragt. Dann habe ich dir gesagt, was los ist. Und das hast du dann persönlich genommen und dann habe ich persönlich genommen, dass du das persönlich genommen hast und dann habe ich eine Nacht am Gästesofa verbracht.
Und das Schlimmste daran ist, sie hat die Maler mitgenommen.
Ja, das war schon ein kleiner Vorgeschmack auf die Scheidung, hast du dann gesagt. Aber ja, ich brauche, also die Maler ist einfach, das ist halt einfach.
Ohne Malers Schnarchen kannst du gar nicht schlafen.
Kann ich wirklich nicht. Ohne ihren kleinen, salzigen, stinkigen, fischigen Atem im Nacken kann ich auch nicht schlafen. So. Ja, aber wir haben uns wieder versöhnt. Wir haben es ausführlich besprochen am nächsten Tag und geredet. Und Konflikte und jetzt, gehören dazu.
Letzte Nacht hatte ich dann wieder deinen und Malers salzigen, fischigen Atem.
Ja, wir haben uns wieder lieb.
Ja.
Dazu habe ich jetzt eine Frage an dich, Roland. Also was glaubst du, fällt Männern leichter zu unterschätzen? Mental Load oder die eigenen Privilegien?
Mental Load, glaube ich.
Elaborate.
Naja, ich meine, die eigenen Privilegien, also ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, aber die sind ja sehr offensichtlich in mancherlei Hinsicht. Ich meine, wenn man sich die Nachrichten anschaut und schaut, wer so alles Entscheidungen auf der Welt trifft, sind es fast nur Männer oder größtenteils Männer. Wenn man zur Arbeit geht, jetzt je nachdem in welcher Branche, aber in den meisten Branchen und sich die Hierarchien anguckt, dann sitzen da oben mehr Männer als Frauen. Wenn man nachts nach ein paar Bierchen aus der Kneipe nach Hause torkelt und es kommt einem eine Gruppe Männer entgegen und man sagt Hallo, statt die Straßenseite wechseln zu müssen, so ist man sich seiner Privilegien, glaube ich, schon relativ bewusst. Ich glaube, Mental Load ist halt so viel, viel versteckter im Alltag so quasi. Also aus meiner Perspektive, ich meine, es fallen ja viele Aufgaben so an im täglichen Zusammenleben, im täglichen Familienleben. Die kann man sich gut aufteilen. Und dann gibt es halt Aufgaben, die man sehr stark sieht. So, man sieht halt, wer die Spülmaschine ausräumt, man sieht, wer den Müll rausgebracht hat, man sieht, wer, keine Ahnung, geputzt hat.
Die operativen Dinge.
Genau, die operativen Dinge sieht man halt viel mehr, sodass halt, glaube ich, die nicht operativen Dinge, also die
strategischen, ja,
Load, ja, oft halt unsichtbar bleibt. Und ich glaube, deshalb ist es manchmal auch, also übersieht man die auch manchmal. Also da schließe ich mich auch gar nicht aus.
Gute Antwort, würde ich sagen. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, dass sich einfach für Männer sehr, sehr viel um ihre Privilegien dreht und dass Mental Load und Care-Arbeit ein sehr, sehr großes Konfliktthema in den meisten Beziehungen ist. Aber um da jetzt nicht tiefer drauf einzugehen, können wir, glaube ich, für uns zusammenfassen, jetzt so zum Thema Ehe wieder zurückkommend. Für uns ist so ein bisschen die Ehe so, solange wir es wollen, oder? Also solange wir uns gut tun und solange wir uns füreinander entscheiden. Und ich glaube, das hat mir persönlich auch so ein bisschen den Druck rausgenommen, in so eine Ehe reinzugehen, zu wissen, das ist jetzt nicht dieses schwere religiöse Ding so, wo man sagt, so bis das der Tod uns scheidet, sondern sagt, wir entscheiden uns füreinander und wir entscheiden uns richtig füreinander so. Mhm. Was ich auch gut finde an einer Ehe ist so, also das kann schlecht, das kann auch gut sein, aber ich finde es zum Beispiel so, man trennt sich halt nicht so leicht und in mancherlei Hinsicht, also ist es vielleicht auch gut.
Hast du vorgestern drüber nachgedacht, nach unserem Streit der Woche?
Ja, schon. Ich war schon so, nach dem Streit der Woche war ich schon so.
Wie teuer wird es werden, die Party nochmal abzusagen jetzt?
Ich war schon kurz wirklich sehr, sehr, sehr sauer auf dich. Mhm. Also ich war einfach sehr gekränkt, dass ich hatte einfach einen scheiß Tag und ich habe so viel Arbeit reingesteckt und dass du dann daherkommst und sagst so zwei Tage vorher, ne, wir müssen jetzt was machen und ich so, ja, ich habe schon sehr viel gemacht. Aber wir sollen, nicht, dass wir jetzt nochmal zu streiten beginnen hier. nein, also ich glaube, was einfach spannend ist, so zu beobachten, wie sich diese Institution Ehe generell verändert hat, was so ein Perspektivwechsel auch historisch irgendwie bringen kann und dass Frauen früher halt heiraten mussten, um wirtschaftlich abgesichert zu sein. Und heute sind wir zwei wirtschaftlich eigenständige Menschen und wir können sagen, wir möchten heiraten. So. Und das ist voll schön. Und ich glaube, deswegen kann eine moderne Ehe, und das sehe ich unsere Beziehung auch so, ja, einfach, es ist eine freiwillige Partnerschaft auf Augenhöhe.
Ich finde auch so, wenn eine Beziehung, eine unverheiratete Beziehung auf Augenhöhe sein kann und modern und gleichberechtigt sein kann, kann es aus meiner Sicht die Ehe auch, wenn man sie entsprechend gestaltet.
Korrekt.
So.
Korrekt. Und was ich ganz spannend finde, wenn man sich so mit diesem Thema Ehe oder wenn man sagt, man heiratet jetzt und dann setzt man sich ja im Rahmen der Planung einer Hochzeit auch mit sehr vielen Traditionen auseinander. Und was ich super spannend fand, war eben, dass es sehr viele Traditionen gibt, die einfach total schlimm sind. Also wo ich gar nicht so viel drüber nachgedacht habe vorher. Aber im Rahmen dieser Gestaltung dieser Hochzeit haben wir uns einfach so Gedanken gemacht, so welche Traditionen passen für uns, welche nicht, was finden wir cool. Und Spoiler, die meisten finden wir nicht so geil. Mhm.
Aber ich finde, es fängt eigentlich schon vor der Hochzeit selber an, schon mit dem Antrag fängt es eigentlich an. Weil heutzutage, sage ich mal, in Anführungsstrichen, wäre es jetzt ganz normal, wenn du auch mir einen Antrag gemacht hättest. Trotzdem habe ich dir einen Antrag gemacht, komplett altmodisch sozusagen. Warum war das so? Warum war ich vor dir dran? Hast du deine Antwort dafür?
Ich habe eine Antwort, aber sie ist zu privat.
Nein, also ich glaube, keine Ahnung, wir haben da vorher schon immer mal wieder drüber gesprochen. Ich glaube, wir hätten
uns grundsätzlich beide vorstellen können.
Genau. Ja. Es sollte also, jetzt aber auch nicht auf einen Wettlauf hinauslaufen, wer quasi schnell an den Ring organisiert.
So also ich glaube, ich bin generell weit von so heteronormativen Ideen auch ein bisschen entfernt, weil ich ja nicht heterosexuell bin und mir ja auch immer vorstellen konnte, auch eine Frau zu heiraten oder eine nicht-binäre Person und deswegen in meinem Kopf das immer normal war, diese Vorstellung, dass ich vielleicht auch einen Antrag mache und das war bei uns genauso. Also ich hätte mir gut vorstellen können, dir auch einen Antrag zu machen. Aber du hast recht, da fängt es natürlich schon mal an und auch so ein bisschen dieses Narrativ, das sehe ich ja so oft, ich habe gestern wieder eine Serie angefangen, wie heißt die? The Man Is? The Superman Is? The Millionaire Man Is? Irgend so ein Format auf Apple TV, glaube ich, wo es um so, es gibt so einen Trend, Nanny Talk. Das sind einfach so Nannies of Rich People, die auf TikTok irgendwie Tea spillen. Ich bin Gen Z. Slay. Und die, da gibt es jetzt so eine Reality Show und da ging es darum, dass das eine Paar seit 5,5 Jahren zusammen ist und sie sagt, ja, ich möchte unbedingt, dass er mir einen Antrag macht, er hat mir immer noch keinen Antrag gemacht und das ist ja in vielen Beziehungen so ein Ungleichgewicht schafft, dass so diese Erwartung von der Frau gestellt wird, dass der Mann den Antrag macht und gleichzeitig aber auch so, dass entpowert die Frau, entmächtigt die Frauen ja auch ein bisschen. Also das ist ja auch ein bisschen so, wenn ich mir denke, wenn du heiraten willst, dann sollte es auch gesellschaftlich voll okay sein, dass du diesen Schritt machst. So.
Aber ich finde trotzdem, selbst bei voll modernen, woken Paaren, die ich so kenne, oder auch so im Freundinnenkreis, so Freundinnen, die super modern, super gleichberechtigte Partnerschaften führen, ich kenne diese Gespräche zwischen Frauen auch aus unserem Freundeskreis. So, hat er dir schon einen Antrag gemacht? Glaubst du, er macht dir bald einen Antrag? Ihr fahrt doch jetzt nächste Woche in Urlaub. Glaubst du, er macht dir dann dort einen Antrag und so? Ich habe so ein Gespräch noch nie mit meinen männlichen Freunden geführt. Kein einziges. Also natürlich fragt man auch mal so, wie schaut's aus? Kannst du dir vorstellen, sie zu heiraten oder was auch immer, aber so dieses, dass man das so drauf war, ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es ist, am Ende des Tages ist es schon noch dieses Patriarchale, so eine unverheiratete Frau ist eine verbitterte whatever und ein unverheirateter Mann ist halt, naja, das ist halt ein jung gebliebener Gigolo, so.
Ja, und ich glaube auch, diese Narrative zu verändern, das ist ja ähnlich auch beim Thema Kinder, dass es ja diese Narrative gibt von die kinderfreie Frau oder kinderlose Frau, kinderfrei ist ja selbst gewählt und kinderlos in der Regel unfreiwillig, dass die so verbittert ist und nicht erfüllt ist. Und ich finde, diese Narrative muss man eigentlich voll ändern, dass es vielleicht für manche Frauen einfach richtig gut ist, keinen Mann an ihrer Seite zu haben und dass sie ein richtig geiles, selbstbestimmtes, freies Leben mit richtig vielen Freundschaften und Reisen und Selbstverwirklichung leben können. Aber ja, ich glaube auch so diese Zentralisierung von Romantik, da gibt es auch ein gutes Buch von Emilia Roig dazu, diese Zentralisierung von Romantik, die für Frauen einfach von klein auf in diversen Filmen, Serien immer so im Mittelpunkt steht und dass quasi die absolute Erfüllung einer Frau ist, dass sie heiratet und vielleicht Kinder kriegt und für den Mann sind die Ziele vielleicht eher karriereorientiert oder, weiß ich nicht, sportlicher Natur, aber dass da einfach die Ziele anders sind. Ich weiß nicht, wie hast du als Kind, was waren so deine Ziele als Kind? Oder war das schon verheiratet sein, in Schwabenland wohnen, in Söflingen?
Ah ja, komm, in der Nachbarschaft.
Ja.
Ich glaube, ich hatte einfach eine extrem abstrakte Vorstellung von meiner Zukunft und in dieser abstrakten Vorstellung war ich verheiratet. So viel, sehr viel bildlicher wurde es auch gar nicht. Also ich hatte wenig Vorstellung, was das dann heißt und wie das ausschaut und wie man sich das gestaltet. Aber irgendwie, weil es halt alle waren, so alle Erwachsenen mehr oder weniger, die ich kannte, waren halt verheiratet. Manche waren vielleicht geschieden, verwitwet, whatever. Aber so, dass es zum Erwachsenwerden dazugehört, irgendwann zu heiraten, das war als abstrakter Gedanke immer drin. Aber es war jetzt nie ein Wunsch, so dieses was man immer über so Mädchen sagt, die stellen sich als kleines Kind schon ihre Hochzeit vor und ihr Hochzeitskleid und sowas, gab es jetzt nie. Es war eher so ein abstrakter Gedanke, so, weil es halt dazugehört, weil man es halt so macht. Wie war es bei dir?
Also ich glaube, ganz klein habe ich mir schon vorgestellt, so, ich bin verheiratet, ich habe 2 Kinder, aber auch, weil das alle immer so gesagt haben. Also ich kann mir schon noch erinnern, dass meine Mutter immer gesagt hat, ja, und wenn du dann deine 2 Kinder hast. Also auch, hat sie ja gar nicht böse gemeint, aber das war schon sowas, was ich eigentlich immer im Gedanken hatte. Und ich glaube, je älter ich wurde, desto weiter weg sind diese Themen irgendwie für mich gerutscht. Und ich glaube, du warst dann so der erste Partner, wo ich mir dann auch so diese Ehe vorstellen konnte. Also das verändert sich auch so ein bisschen im Leben oder mit den Menschen, die man trifft oder mit den Umständen. Aber ja, ich hatte zum Beispiel nie so diese Idee von diesem Prinzessinnenkleid und diesem Tüll und so. Also ich finde das eher so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist mir zu kitschig. Ich mag so extrem kitschige Sachen nicht. Ich bin voll der romantische Mensch. I love love.
Merke nichts davon.
Ich hasse diesen Spruch, I love love. Es ist wirklich wie live, love, love.
Love, love, love.
I love love. Aber ich muss jetzt sagen, so dann mit der Hochzeit kam schon mehr so dieser Druck, so dieses, man muss so gewiss, also so ein gewisses Auftreten haben und aussehen und so. Und da kamen dann, glaube ich, viele Dinge, die ich vorher so gar nicht am Schirm hatte.
Darf ich jetzt eine Frage, die interessiert vielleicht auch manche von deinen FollowerInnen. Glaubst du hättest diesen Druck gleichermaßen, wenn du keine öffentliche Person wärst, sondern wenn es einfach niemanden interessieren würde, was für ein Kleid du bei deiner Hochzeit trägst? Oder glaubst du, es verstärkt sich dadurch, dass du weißt, okay, irgendjemand judged es am Ende?
Mein Problem ist, ich bin seit fast 15 Jahren eine öffentliche Person. ich kann das losgelöst gar nicht mehr verstehen. Also ich kenne, das ist alles rein hypothetisch, deswegen ich verstehe und kenne mich ja nur als diese Person, wo Privat und Öffentlichkeit so verschmolzen ist und das schon richtig lange. Deswegen, ich glaube aber schon, dass es mich, also wenn ich mir so die Nachrichten von vielen FollowerInnen angeschaut habe, die auch gesagt haben so, also ich habe mal gepostet vor ein paar Wochen, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich so das Bedürfnis habe, da noch irgendwelche Facials zu machen und keine Ahnung was. Und dann haben viele mir geschrieben, so ja, mir ging es genauso, mir ist das eigentlich wurscht, so im normalen Leben. Und dann bei der Hochzeit habe ich voll den Druck verspürt. Mm. So. Und viele Leute haben tatsächlich gesagt, sie sind voll froh, dass sie eher so spontan geheiratet haben. Das haben manche auch gemacht, weil sie gesagt haben, dann haben sie diesen Druck eben nicht so verspürt. Mm. Und es ist schon auch mit Social Media, du siehst halt diese krassen Hochzeiten. Und ich meine, selbst unsere Hochzeit, wir waren jetzt in Vogue Wedding, so. Das ist schon krass gewesen für uns, dass wir da gefeatured werden. Und man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, dass da ein Team von 10 Leuten dabei ist. Wir waren ja tatsächlich nur zu viert. Wir zwei, unsere TrauzeugInnen und eine Fotografin, die für eine Stunde dabei war. Nicht einmal 40 Minuten, weil ich zu spät dran war. Und so selbst da, nach außen wirkt es dann so, als wäre das so diese krasse Wedding gewesen. Und das war es ja eigentlich. Es war ja eigentlich wirklich low-key, bis auf die Tatsache, dass halt diese Fotos in der Vogue gefeatured worden sind.
Ich kann das vielleicht sogar dann noch eigentlich meine eigene Frage besser beantworten als du, weil ich habe mir eine schöne Steilvorlage gebaut. Nein, weil ich ja tatsächlich keine öffentliche Person bin. Und also, um nochmal zurückzukommen auf die Kindheitsvorstellung so, eine Sache, die ich mir als Kind sicher nicht vorgestellt habe, ist, dass Fotos von meiner Hochzeit in der Vogue erscheinen so.
Dein Hinterkopf.
Und ja, und jetzt ist, ich bin keine öffentliche Person, aber so mein Hinterkopf und die Klamotten, die ich anhabe, dann eben dann schon. Und ja, wenn ich mich jetzt frage, hätte ich irgendwas anders gemacht, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn wir einfach nur 3 Handyfotos gemacht hätten, die wir an unsere Eltern geschickt hätten und das wäre die Coverage gewesen sozusagen. Ich hätte nichts anders gemacht. So. Ich fand das Outfit sau cool. Kann ich auch mal anders mal wieder anziehen. Können, glaube ich, die wenigsten Leute mit ihrem Hochzeitsanzug.
Voll. Wir haben es einfach so gestaltet, wie wir es am coolsten fanden und wie wir es am tollsten fanden. Aber wir sprechen über die standesamtliche Hochzeit noch im Detail anders. Und auch, was wir gut fanden. Zum Schluss haben wir noch ein paar Traditionen mitgebracht, wo vielleicht die ein oder andere oder der eine oder andere von euch auch nicht wusste, woher das kommt. Und die wir auch für uns, die meisten einfach entschlossen ausschließen, so für unsere Hochzeit. Ich habe mitgebracht das Brautstraußwerfen. Früher gab es einen Brauchtum, dass die Gäste der Braut Stoffstücke vom Kleid runtergerissen haben als Glücksbringer. Und der Brautstrauß wurde geworfen, um diese Diebe und Diebinnen abzulenken und der Braut die Flucht zu ermöglichen. Und was auch spannend ist, früher gab es eigentlich keine Blumen bei einer Hochzeit. Und das finde ich eigentlich voll schön. Ich überlege jetzt, ob ich das für unsere Hochzeit irgendwie noch umsetzen kann. Im Mittelalter bestand der Brautstrauß aus Kräutern wie Rosmarin, Dill oder Knoblauch. Mhm. Und das sollte Krankheiten und böse Geister abhalten. Finde ich voll interessant. Und heute ist dieser
Strauß. Und kannst du am nächsten Tag noch verkochen.
Ja, genau. Ist perfekt. Kannst du noch ein gutes Pesto machen.
Da freut sich der Schwab.
Und heute ist ja dieses, wer es fängt, heiratet als nächstes. Was ja diesen Heiratsdruck reproduziert. Und es sind ja auch immer nur die Frauen, die sich hinstellen sollen, was ich eine absolute Frechheit finde, weil ich glaube, die meisten Frauen hätten kein Problem zu heiraten. Und die meisten Männer sind eher meiner Meinung nach das Problem, dass man die unter die Haube kriegt, weil, ja.
Nächste Tradition, die wir unter die Lupe nehmen wollen, der Brautvater führt die Braut zum Altar und übergibt sie dem Bräutigam, geht ja in die gleiche Richtung. Ist halt auch so dieses, was wir vorhin schon besprochen haben, dieses Patriarchale, es werden Familien zusammengeführt, die Braut ist eigentlich nur quasi die Kupplung zwischen den Familien, wird übergeben, als wäre sie ein Eigentum des Vaters, wird dann ins Eigentum des Mannes übergeben.
Machen wir auf keinen Fall. Also ich meine, ich habe auch keinen Vater mehr, der möchte nicht mehr mit mir sprechen, aber ich lasse auch meinen Stiefvater, der wird das auch nicht machen. Also ich habe mich entschieden,
die Maler nicht übergeben, dich an mich.
Nicht übergeben zu werden. Wie wir es genau machen, da werden wir eh noch drüber sprechen. Da gibt es ja auch verschiedene Setups. First Look zum Beispiel nennt sich das, wenn man sich zu zweit zuerst sieht. Weißes Brautkleid. Der Mythos ist, dass Weiß für die Jungfräulichkeit steht. So wurde es auch später verknüpft. Aber eigentlich wurde das weiße Brautkleid durch Königin Victoria 1840 populär. Es war nämlich ein Statussymbol, weil sie damit symbolisiert hat, ich kann mir ein Kleid leisten, das ich nur einmal trage. Und das war dann quasi einfach prestigious, ein weißes Kleid zu tragen. Und später wurde es mit Jungfräulichkeit und Reinheit verknüpft. Und auch dagegen haben wir uns entschieden. Wir haben ja schon bei unserer standesamtlichen
Hochzeit... Der Zug ist abgefahren.
Der ist abgefahren. Wir haben so einen Joke, dass wenn wir durch Wien fahren, ich auf jedes zweite Gebäude immer sage, so, oh, da habe ich wen verräumt, da hatte ich was mit wem. Also ich habe mir die Hörner wirklich mehr als abgestoßen. Was ich auch gut finde, also du hast ja gesagt, manchmal sind wir traurig, dass wir einander erst zu spät gefunden haben, aber
ein bisschen ist auch gut.
Ein bisschen ist auch gut, weil wir eigentlich, ich habe jetzt nicht mehr so dieses Midlife-Crisis-Ding, dass ich noch irgendwas erleben muss. Ich habe ziemlich viel
nachholen.
Erlebt.
Was ich noch, ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, aber es gibt, ich bin mir nicht sicher, ob das eine schwäbische Tradition ist oder ob es die woanders in Deutschland auch, also ich glaube, es ist was sehr Deutsches, aber kennst du das, die Braut entführen? Das habe ich früher bei Hochzeiten erlebt. Da kamen irgendwann irgendwelche Leute, ich glaube, es waren auch Männer, also quasi Freunde vom Bräutigam, und die haben dann die Braut geschnappt und in ein Auto gesetzt und sind mit der irgendwo hingefahren, wo die dann getrunken hat, und der Bräutigam musste dann die suchen und zurückholen, was halt auch absurd ist. Du machst, also jetzt mal abgesehen von dem Bild, was es überhaupt ist, so entführen und auch wieder die Frau als Ware, die weggenommen wird quasi, aber halt auch so, du organisierst für zigtausend Euro eine krasse Party, wo deine ganzen Friends and Family von überall herkommen, und dann ist die Braut einfach mal 3 Stunden weg und der Bräutigam auch, und die Leute langweilen sich und warten, bis sie
zurückkommt. Sau schlimm.
Sau dumm.
Es ist sau dumm und also, sau schlimm.
Ich möchte jetzt niemanden judgen, der es bei seiner oder ihrer Hochzeit gemacht hat, aber wir möchten das nicht.
Nein, wir bitte möchten das auf gar keinen
an
Fall.
An alle Leute, die kommen, bitte entführt die Maddie nicht. Ich möchte sie nicht suchen an dem Tag.
Weil du hattest einen JGA, einen Junggesellenabschied, einen sehr kleinen. Ihr seid zum Fußballschauen in den Pott gefahren.
Mhm. Es hat wenig mit Männlichkeit und Klischee-männlichen.
Und Klischee, habt ihr vielleicht noch so Männlichkeitsrituale gemacht, irgendwie so.
Wir haben Lars Eidinger getroffen. Das ist schon für sich so ein kleines Männlichkeitsritual.
Gut, das war der Fußballpart, den du unbedingt unterbringen wolltest.
Genau.
Somit ist er wieder
nur
zu
der
Ende.
RWE, ja.
Kommen wir zum Schluss dieser ersten Folge und damit zu unserer zweiten Rubrik.
Ja, es ist ein bisschen eine unfaire Rubrik, weil du hast deinen Teil der Rubrik quasi schon erfüllt, durch mich sozusagen. Viele Leute, die dir auf Instagram folgen, folgen dir eigentlich nicht wegen dir, sondern wegen der Maler. Let's be honest.
Richtig so. Finde ich auch gut so.
Und die Maler ist nicht nur extrem süß, sie ist nicht nur extrem lieb, sie hat auch einen extrem lieben Namen. Und deshalb möchten wir in jeder dieser 5 Folgen einen Tiernamen präsentieren, den ihr gerne verwenden könnt für eure Tiere, gerne auch für eure Kinder, wenn ihr möchtet.
Lasst uns wissen, wenn wir euch inspiriert haben.
Mhm.
Und ja, mein Beitrag für Tiername der Woche war eh schon Roland, weil Roland ist der Name von unserem nächsten Hund, vorausgesetzt es wird ein Junge, aber Maler ist sehr horny auf kleine Männchen, deswegen wird es hoffentlich ein Männchen. Aber wir wollen dann natürlich auch nicht diskriminieren. Deswegen, was ist dein Tiername der Woche?
Also bei mir, die Herleitung ist wichtig. Ich finde es ja immer extrem lustig, wenn ein Hund beispielsweise nicht nur einen Namen hat, sondern einen Vor- und einen Nachnamen. Ich sage ja zum Beispiel zur Maler auch manchmal Malita Peron zum Beispiel. Das finde ich sehr lustig. Und ich finde es sehr lustig, wenn so extrem große Tiere extrem kleine Namen haben und extrem kleine Tiere extrem große Namen haben. Und wenn wir schon
so ein Chihuahua namens Napoleon zum
Beispiel. Okay. Und deshalb habe ich mir überlegt, wenn wir so einen kleinen Spitz zum Beispiel, wenn der jetzt nicht Roland heißen würde, adoptieren, so einen ganz kleinen Spitz, den so die Maler so horny, warum nicht Shaq? Shaquille O'Neal oder kurz Shaq?
Finde ich sehr gut.
Ja, oder?
Ja. So ein kleiner Spitzname ist Shaq.
Shaquille O'Neal.
Ja, finde ich sehr, sehr gut.
Ja.
Ja, vielen Dank. Finde ich wirklich super. Also Roland und Shaq.
Roland und
Shaq. Das sind halt 2 männliche Namen, aber falls ihr sie verwenden wollt für eure Haustiere, eure Kinder. Basketball-Afficionados.
Ja.
Genau, du bist ja auch ein großer Basketball-Afficionado. Wir sehen uns übernächste Woche.
Hören uns vor allem.
Ein kleiner Ausblick. Es wird in der nächsten Folge vor allem um ein paar trockene Themen gehen, die aber sehr, sehr viel interessiert haben. Vor allem um Ehevertrag, Eherecht, Testament, diese ganzen trockenen Sachen, mit denen
Unterhalt,
wir uns...
Vorsorge, genau. Vollmacht, alles rauf
alles,
und runter.
Was super langweilig ist. Wir versuchen es natürlich so luftig, locker und amüsant wie möglich zu verpacken. Aber nach dieser nächsten Folge solltet ihr wirklich informiert sein. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bei Vorerst für immer.
Vorerst für immer.
Wir brauchen noch eine coole Verabschiedung, das müssen wir noch erarbeiten.
Ja.
Vielleicht habt ihr ja Vorschläge. Wie sagt man Tschüss auf Schwäbisch?
Tschüssle.
Tschüssle.
Bis zum nächsten Mal.